dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Mit diesem Spruch für diese neue Woche grüße ich Sie sehr herzlich zu unserem Gottesdienst heute Morgen. Herzlich willkommen auf der Tannenhöhe, stand ja schon da. Und wir beginnen mit einem Lied, mit dem Lied Nummer, also Sie brauchen eigentlich kein Buch, weil eigentlich steht alles vorne in der, außer Sie wollen gerne mitlesen. Man darf ja singen, wenn man den Mundschutz trägt, und sonst darf man summen oder im Herzen singen. Unser Mund, der ist voll Jubel, wer das Buch braucht, Grün 61. Ich bin leider viel zu laut. 61 im Grünen. Beten. Herr Jesus, danke, dass wir jetzt heute Morgen hier so zusammen sein können, dass wir Gemeinschaft miteinander haben dürfen, dass wir uns sehen können, miteinander singen und beten und auf dein Wort hören. Wir danken dir, dass du jeden von uns so ganz persönlich kennst und auch jeden von uns ganz persönlich meinst. Schenk uns doch, dass unsere Herzen frei sein können. Frei, damit wir uns beschenken lassen können von dir. Danke, dass wir jetzt auch in der Stille dir all das bringen dürfen, was uns gerade beschäftigt. Du erhörst unser Gebet. Darum kommen wir zu dir. Vielen Dank. Amen. Eine kurze Schriftlesung aus Hebräer 12, Vers 1 und 2 und dann noch 12 und 13. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist, und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie und macht sichere Schritte mit euren Füßen. Nochmal ein Lied, Herr, ich komme zu dir und ich stehe vor dir so, wie ich bin. Im blauen Büchlein wäre das die Nummer 32. Ist doch so schön, wenn man so eine Band hat, gell? Vielen Dank. Bei unseren Familienfreizeiten bei den Kindern haben wir das Thema Nehemia. Und deshalb geht es heute Morgen auch ein bisschen um Nehemia. Wir schreiben das Jahr 445 vor Christus. Nehemia, Mundschenk, Vorkoster, heute würde man vielleicht sagen Geheimdienstchef am persischen Königshof in Susa, bekommt Besuch. Ich habe Ihnen diese Karte, damit man ein bisschen sieht, wo Susa ist. Also das ist da irgendwo so rechts unten auf der, wo haben wir es denn? Irgendwo da unten. Am Persischen Golf. Besuch von seinen Brüdern aus Jerusalem. Und Nehemia hört, dass es der Stadt und den heimgekehrten Juden schlecht geht. Ach, ich würde eigentlich gerne am Anfang mal kurz fragen, gibt es hier irgendjemand, der sagt, das Buch Nehemia liebe ich ganz besonders? Mindestens meine Schwester Ursula. Super, ich auch. Nehemia hört, das liest man in Kapitel 1, Vers 3, die Entronnenen, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, sind dort im Land in großem Unglück und in Schmach. Und warum? Die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Schwester Bertha schrieb vor 60 Jahren im Bibellesezettel, Mauern Jerusalems sind mehr als die Mauern einer Stadt. Es geht nicht um Befestigung. Es geht um die Würde der Stadt, die den Tempel birgt. Den Ort, wo Gott gesagt hat, hier will ich auf dieser Erde wohnen. Die Mauern dieser Stadt sind zerstört. Feinde haben Zugang. Und wenn wir heute immer wieder auch nochmal von den Feinden reden, ist es gut, wenn wir uns klar machen, Feinde in der Bibel, das sind eigentlich nur Werkzeuge des altbösen Feindes, der dahinter steht. Geht nicht um Menschen primär, geht um den, der gegen Gottes Volk und gegen Gott kämpft. Schwester Bertha schrieb damals weiter, die Mauer der Heiligung und der Weihe für Gott, die in den Tagen des Anfangs die Gemeinde Gottes vom Wesen der Welt trennte, diese Mauer ist niedergerissen. Das Fundament dieser Mauer, der Glaube an die Göttlichkeit der ganzen Heiligen Schrift und an die Göttlichkeit der Person Christi, ist an vielen Stellen erschüttert. Zerbrochene Mauern, nicht nur in Jerusalem, nicht nur vor 60 Jahren in Deutschland, zerbrochene Mauern im christlichen Abendland. Wenn wir um uns schauen in unsere Gesellschaft, da merken wir, die Mauer der göttlichen Gebote ist an vielen Stellen eingebrochen. In der Rechtsprechung zum Beispiel. Da wird gar nicht mehr unbedingt gefragt, was steht eigentlich in der Bibel. Ich sage ein Stichwort, Ehe für alle. Rechtsprechung, Mauern, die eingerissen sind. Mauern, Schutzmauern um die Familie, die immer mehr eingerissen werden. das Fundament, das angegriffen ist, das Fundament der Heiligen Schrift. Das geht ja bis in die freien Gemeinden hinein, begreife ich langsam, dass die Bibel nicht mehr von A bis Z als Wort Gottes verstanden wird. Dass da manche Aussagen als zeitgebunden und deshalb heute nicht mehr gültig bezeichnet werden. Dass es nicht mehr unbedingt heißt, Jesus musste zur Sühne für unsere Sünde sterben, sondern dass man sagt, was ist das für ein Gott, der so einen Sühnetod will? Nein, Gott ist doch nur Liebe. Wo man von Gericht nicht mehr reden darf. Und das wirkt sich ja alles auch aus auf die Ethik, bis in die Gemeinden hinein, auf die moralischen Fragen. Zusammenleben vor der Ehe, an vielen Punkten wird das gar nicht mehr hinterfragt. Aber wissen Sie, es geht ja jetzt nicht darum, dass wir mit den Fingern auf die anderen zeigen. Die böse Welt, die Kirche, die Gemeinschaften. Weil das ist ja das Verhängnisvolle, wenn man mit Fingern zeigt, guckt einer weg und drei gucken auf mich. Zerbrochene Mauern, es kann auch Trümmer und Schutt in meinem sehr persönlichen Leben geben. Kennen Sie das auch? Jeden Tag nochmal wieder so Schuttsteine und Trümmerteile, wo man wieder irgendwas zerbrochen hat, vielleicht auch beim anderen. Also es geht um uns heute Morgen bei diesem Mauerbau. Nehemia hört, dass die Mauern Jerusalems zerbrochen sind. Und er weiß, Gott sendet mich nach Jerusalem, diese Mauer wieder aufzubauen. Deshalb reist er los. Es ist eine weite Reise da am Euphrat entlang, bis er dann endlich in Jerusalem ankommt. 1560 Kilometer hat mir ein Gast beigebracht. Kaum ist Nehemia dort angekommen, regt sich der Widerstand. Und da steigen wir jetzt heute Morgen ein. In Nehemia 2, im Vers 9, da heißt es, als ich zu den Statthaltern jenseits des Euphrat kam, gab ich ihnen die Briefe des Königs. Und jetzt Vers 10, als das hörten Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, verdroß es sie sehr, dass einer gekommen war, der für die Israeliten Gutes suche. Übrigens, das sage ich jetzt nur in Klammern, heute ist Israelsonntag und es gibt x Leute auch heute, die es sehr verdrießt, wenn man für Israel Gutes sucht. Nehemia, also jetzt in Jerusalem angekommen, er sieht sich vor. Er sieht sich vor dem Feind. Kaum da gibt es Widerstand. Was sind das für Leute? Da ist Sanballat, das war der persische Statthalter in Samarien. Der hatte wohl auch noch Einfluss in Juda, also Jerusalem. Jetzt kommt da einer, der für Jerusalem was Gutes tun will. Sanballat fürchtet um seine Macht, logisch. Der zweite, den wir hier kennenlernen, ist Tobia, der stammt aus Ammon. Das ist da beim Toten Meer. Tobia hat übrigens einen sehr interessanten Namen. Der heißt Jahwe ist gut. Tobi, ja. Ja ist die Kurzform von Jahwe. Ein Feind Gottes mit diesem Namen. Und noch interessanter wird's, wenn wir uns klar machen, sowohl Sanballat als auch Tobia haben beste Connections zu den Juden. Sanballats Schwiegersohn stammt aus dem hohepriesterlichen Geschlecht. Und Tobias eigene Frau und auch seine Schwiegertöchter sind jüdische Frauen. Die Feinde kommen aus dem Kern. In 1. Johannes 2, Vers 19, da lesen wir, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Und dieser Feind, diese Feinde, die ärgern sich jetzt sehr, dass Nehemia eine Abgrenzung, eine Absonderung für Jerusalem will. Sie möchten gerne ihren Einfluss behalten. Sie wollen keine Abgrenzung. Darf ich mal versuchen, das heute für heute zu sagen? Wir sind doch alle eins. Das große Thema von der Einheit ist ein durchaus zweischneidiges Thema. Kann man sehr verschieden verstehen. Und manche sagen, wir sind doch alle eins, wir beten alle den gleichen Gott an, deshalb lasst uns eine Gebetszeit mit Moslems, Hindus, Buddhisten und Christen machen. Wir sind doch alle eins. Deshalb gibt es eben auch buddhistische Einflüsse bis in die Gemeinden hinein. Deshalb gibt es Holy Yoga und solche Sachen. Oder auch esoterische Einflüsse. Die Devise heute an vielen Stellen heißt Hauptsache Liebe. Und eben auch leider manchmal Liebe auf Kosten der Wahrheit. Wir sind ja auch für Liebe, gell? Ganz ehrlich, ich bin auch für Liebe. Aber nicht auf Kosten von Wahrheit. Auf Kosten der biblischen Wahrheit. Und ich habe die Befürchtung, dass deshalb in manchen Gemeinden der Schwerpunkt so sehr auf dem Lobpreis liegt, da sind wir alle eins, und ganz wenig auf der Lehre. Also in manchen Gemeinden könnte man fast sagen, Lobpreis statt Lehre. Das ist ganz schwierig. Nehemia kommt also und er will eine Schutzmauer, eine Grenze ziehen. Und deshalb ist er nicht gerne gesehen, Logo. Er sucht allein und einzig den Gott Israels. Wer aber ganz und gar, ich sage es für uns, für Jesus ist, der bekommt Ärger. Manfred Siebald hat einmal eine Begegnung in einem Lied formuliert. Ja, weißt du, sagte er, das ist ja alles schön und gut. Man hat ja nichts dagegen, wenn einer Gutes tut. Und Glauben ist ja auch nicht schlecht, schon wegen der Moral, dass alles seine Ordnung hat. Doch bleibt nur hübsch normal. Denn allzu viel ist ungesund. So sagte er sehr weise und dann gab er mir noch manchen guten Rat. Und ich stand da und sagte was und wusste nur das eine, dass mein Herr für mich nicht weniger als alles tat. Bisher lebten viele Juden schiedlich, friedlich mit den Feinden Israels und des Gottes Israels. Wo aber Gottes Volk sich aufmacht, da macht der Feind mobil. Vorher waren alle schläfrig und zufrieden. Und jetzt kommt dieser Nehemia und macht Stress. So haben es mindestens die anderen empfunden. Dieser Mann war mit seiner ganzen Haltung eine lebendige Kriegserklärung gegen die bestehenden Zustände. Bisher war Jerusalem eigentlich ziemlich uninteressant für Sanballat und für Tobia. Bisher war Jerusalem tot, traditionell tot. Ich liebe eine kleine Geschichte, die das so schön unterstreicht, die manche von unseren Auswärtigen sicher kennen. Aus der Zeit, als noch nicht die Autos waren, sondern die Kutsche, war Joe ein frommer Kutscher und sein Herr war ein Spötter Gottes. Und manchmal, wenn es den Herrn so gepfupfert hat, hat er seinen Joe ein bisschen auf die Schippe genommen und gefragt, na Joe, wie geht's dir denn? Und der Joe sagte, es geht mir gerade nicht gut, ich habe viele Anfechtungen. Und dann lachte der Herr und sagte, ha, Anfechtungen, na sowas, wer hat denn schon Anfechtungen? Ein paar Tage später war Joe mit seinem Herrn unterwegs auf der Entenjagd Joe ruderte, der Herr schoss, ein Schwarm von Enten stob auf, einige fielen ins Wasser, aber zwei versuchten zu entfliehen. Schnell hinterher, Joe, rief der Herr und deutete auf diese beiden. Aber Joe ließ die Ruder sinken. Aber warum denn, Herr? Lassen Sie uns doch erst die toten Enten einsammeln. Ach, bist du dumm, schrie der Herr wütend. Die Toten, die haben wir ja sowieso. Aber die zwei, die wollen uns entrinnen. Joe ließ immer noch sein Ruder ruhen und sagte, Herr, Sie haben mich neulich verspottet, weil ich Anfechtungen habe und haben sich gerühmt, dass Sie keine haben. Nun, Herr, der Teufel macht es so wie Sie auf der Entenjagd. Die Toten lässt er in Ruhe. Aber die innerlich Toten, die lässt er in Ruhe. Da sagt er sich, die habe ich ja sowieso. Wenn ihm einer aber durch Jesus entrinnen will, den hinter dem ist der Herr. Und das sind Anfechtungen. Vorher war es in Jerusalem ganz still. Man hatte seine frommen Traditionen, aber man hatte kein echtes Leben mit Gott. Und so ist das bis heute, wo ein Mensch fromme Traditionen hat. Da geht es ihm vielleicht sehr gut. Aber wenn einer sagt, ich will mit Jesus leben, und Jesus ist für mich der Wichtigste, da geht es ab. Da gibt es Ärger, da gibt es Anfechtungen. Also verstehen wir das richtig? Wenn es ganz ruhig ist in unserem Leben, ist vielleicht ganz viel faul in unserem Glauben. Ein Ausleger, dieser Alan Redpath, der sagt, Satan macht sich keine Gedanken über die Kirche im Allgemeinen. Es sei denn, dass ein Christ in selbstloser Hingabe nur Gottes Ehre sucht. Wo einer aber das tut, da hört er, du bist ja fanatisch. Die Schwestern haben dich indoktriniert. Du bist fundamentalistisch. Da, wo einer durch Gottes Gnade Satan entrinnt, da macht der Teufel Überstunden. Den will er wieder zurückhaben. Jetzt könnten wir ja sagen, Herr, es wäre dir doch ein einfaches, den Feinden den Mund zu stopfen. Warum tut Gott das nicht? Ich las einen interessanten Satz. Ein Seelsorger hatte zu seinem Ratsuchenden gesagt, deine Feinde bauen deine Größe. Deine Feinde bauen deine Größe. Was er damit meinte, deine Freunde, die bestätigen dich nur. Oder die sagen, du Armer, du Arme. Aber deine Feinde, die hinterfragen dich. Manchmal hinterfragen sie uns zu Unrecht, das stimmt. Die haben nicht immer recht. Aber sie zwingen uns quasi, uns selber noch einmal genauer zu sehen. Und nochmal uns klar zu werden, wo stehe ich eigentlich und wo will ich auch stehen. Deshalb deine Feinde bauen deine Größe. Die helfen dir eigentlich zum Weiterkommen auch im Glauben. Wo ein Mensch Gottes Ehre sucht, da wird er unabhängig von anderen menschlichen Meinungen. Deshalb gilt auch da dieses kleine Sätzlein, ob mich Menschen tadeln, loben, anerkennen, missverstehen, Herr, dein Wohlgefallen droben, soll mir über alles gehen. Nehemia sieht sich vor den Feinden, er lässt sich nicht von ihnen aufhalten. Er überschätzt den Feind nicht und er unterschätzt ihn nicht, sondern er misst ihn an der Größe seines Gottes. Nehemia sieht sich aber auch vor überstürztem Handeln. Vers 11, als ich nach Jerusalem kam und 3 Tage da gewesen war. Er ist jetzt angekommen in Jerusalem, jetzt macht er 3 Tage Pause. Nicht nur, um sich zu erholen und auszuschlafen, sondern um noch einmal vor Gott still zu werden. Er handelt nicht übereilt. Er beginnt jetzt nicht Hals über Kopf die Arbeit und sagt, es eilt doch. Jetzt müssen wir Besprechungen halten. Jetzt müssen wir Sachverständige anrufen. Sondern Nehemia wird erst noch einmal still vor seinem Gott, um neue Anweisungen zu empfangen. Zinzendorf hat ein schönes Lied gedichtet und ich möchte Sie bitten, dass wir das mal miteinander sprechen, diese Strophen. Gottes Führung fordert Stille. Wenn der Fuß noch selber rauscht, wird des ewigen Vaters Wille mit der eigenen Wahl vertauscht. Alle menschlichen Geschäfte gehen überhaupt nicht gut, wenn man sie durch eigene Kräfte und nicht aus der Gnade tut. Göttliche und innere Dinge lassen vollends gar nicht zu, dass man sie mit Sturm erzwinge, sondern weisen uns zur Ruhe. Christa von Fiebern hat es einmal so aus ihrer eigenen Erfahrung formuliert: Ich habe erkannt und gelernt, dass ich keine Zeit spare, wenn ich die Zeit des nahen Umgangs mit Gott kürze. Im Gegenteil, ich beraube mich meiner Befähigung und Ausrüstung und brauche dann zu meinen Aufgaben viel mehr Zeit. Vor allem kann ich sie nicht so reif und gesegnet erfüllen, wie es sein soll. Nehemia wird still und handelt aus der Stille heraus. Aus der Stille heraus können wir im Namen Jesu handeln und auch in der Vollmacht Jesu handeln. Nehemia sieht sich vor den Feinden, vor überstürztem Handeln und auch vor übereiltem Reden. Vers 12. Ich machte mich in der Nacht auf und wenige Männer mit mir, denn ich hatte keinem Menschen gesagt, was mir mein Gott eingegeben hatte für Jerusalem zu tun. Und es war kein Tier bei mir, außer dem, auf dem ich ritt. Nehemia sieht sich vor übereiltem Reden. Manchmal zerreden wir wichtige Dinge. Bevor Nehemia aber mit Menschen redet, will er noch mal hören, will sehen, was Gott ihm zeigt. Das war der erste Punkt. Zweitens, Nehemia sieht sich um. Und dazu lesen wir Vers 13 bis 15. Und ich ritt zum Taltor hinaus bei Nacht und am Drachenquell vorbei und an das Misttor und forschte genau, wo die Mauern Jerusalems eingerissen waren und die Tore vom Feuer verzehrt. Und ich ritt hinüber zu dem Quelltor und zu des Königs Teich. Und es war da kein Raum, dass mein Tier mit mir weiterkommen konnte. Da stieg ich bei Nacht das Bachtal hinauf und achtete genau auf die Mauern und kehrte um und kam durch das Taltor wieder heim. Eine Nacht- und Nebelaktion. Hier habe ich Ihnen ein Bild von den Mauern Jerusalems. Noch mal ein bisschen größer. Bei Nacht erforscht Nehemia die Lage. Es ist nicht nur äußerlich Nacht, es ist innerlich in Jerusalem auch Nacht. Nehemia will Bestandsaufnahme machen. Er reitet die Mauer ab. Es heißt, er erforscht genau. Er will das Schadensausmaß selber sehen. Nicht nur aus zweiter Hand. Er schaut der Realität ins Auge. Und ich glaube, das ist für uns auch wichtig, dass wir die zerbrochenen Mauern, zum Beispiel in unserer Gemeinde, wirklich anschauen, wenn da Streit herrscht, Uneinigkeit. Dass wir es nicht unter den Teppich kehren und so tun, als wäre alles gut. Und dass wir auch nicht so tun, als wäre bei uns alles gut und als gäbe es da keinen Schutt und keine Trümmer. Dass wir uns nicht selber anlügen, sondern dass wir hinschauen und dass wir ehrlich werden vor uns und ehrlich werden vor unserem Gott. Manchmal ist es gut zu beten, wie es in Psalm 139 heißt: Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Und an der Stelle singen wir jetzt dieses Lied aus dem Blauen Buch Nummer 11 oder eben von der Folie: Wir schauen der Wahrheit ins Auge. Sie dürfen gerne auch aufstehen, wenn Sie. Vielleicht ist es Ihnen beim Lesen aufgefallen, Nehemia beschreibt seinen Ritt ganz genau. Er kennt jeden Ort an dieser Stadtmauer. Man hat wirklich den Eindruck, er kennt den Stadtplan Jerusalems inwendig. Er findet sich zurecht, obwohl es Nacht ist. Das ist ja dann noch viel schwieriger. Erst ist die Stadtmauer nur ein wenig zerstört, dann wird es immer schlimmer. Zum Schluss muss er absteigen und ganz zum Schluss hat er keine Möglichkeit mehr weiterzugehen. Da steht Umkehr. Also an der Stelle dreht er dann um. Da ist kein Durchkommen mehr. Ist Nehemia entsetzt? Ist es schlimmer als erwartet? Auf jeden Fall steht ihm eine schwere Aufgabe bevor. Aber, und so schreibt Redpath, zuerst muss Nehemia die Nacht in den Ruinen trauern. Von einem Evangelisten wird erzählt, wie er nachts durch die Straßen einer Stadt ging, in die Nachtclubs hineinschaute und dann angelehnt an einen Laternenpfahl betete: Herr, die Sünde dieser Stadt bricht mir das Herz. Nehemia leidet. Leide ich auch unter den geistlichen Missständen? Vielleicht in der Gemeinde? Oder in der Familie oder bei mir selber. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Nehemia sieht sich nicht nur vor, er sieht sich nicht nur um. Das wäre total deprimierend. Jetzt kommt das Wichtige. Drittens, Nehemia sieht nach oben. Die Ratsherren wussten nicht, wohin ich gegangen war und was ich gemacht hatte. Denn ich hatte bis dahin den Juden, nämlich den Priestern, den Vornehmen und den Ratsherren und den anderen, die am Werk arbeiten sollten, nichts gesagt. Und ich sprach zu ihnen: Ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht weiter ein Gespött seien. Und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war. Dazu auch die Worte des Königs, die er mir gesagt hatte. Also Nehemia musste ja um Reiseerlaubnis und um Urlaub bitten und der König hatte ihm alles gewährt. Und sie sprachen: Auf, lasst uns bauen. Und sie nahmen das gute Werk in die Hand. Nehemia, nüchtern, realistisch, sieht die Lage und geht vorwärts. Bleibt nicht resigniert stehen oder sitzen angesichts einer aussichtslosen Aufgabe, sondern voller Vertrauen auf Gottes Macht macht er sich ans Werk. Größer als der Helfer ist die Not ja nicht. Und nun informiert er die Verantwortlichen und man fragt sich schon, warum haben die eigentlich nichts gemacht? Also schon ein bisschen ärgerlich. Schon seit Jahren, Jahrzehnten läuft da gar nichts. Waren sie faul? Hatten sie Angst? War es ihnen zu mühsam? Waren sie zu müde? Hatten sie sich an den Zustand einfach gewöhnt? So ist das halt. Kann man nichts machen. Und jetzt kommt Nehemia von außen, er ist nicht betriebsblind und er benennt den Schaden. Er wagt es, diesen neuralgischen Punkt anzusprechen. In der Bibel kommt es immer wieder mal, dass es heißt, ermahnt einander. Paulus tat es übrigens auch. Ich nenne mal nur eine Stelle, Philipper 4, Vers 2. Und jetzt stellen Sie sich vor, im Philipperbrief, der öffentlich verlesen wurde, da schreibt er: Euodia und Syntyche ermahne ich, dass sie eins seien. Wow, stellen Sie sich vor, Sie würden auf der Tannenhöhe Ihren Namen in diesem Zusammenhang hören. Nehemia ermahnt, aber das Wunderbare beim Ermahnen in der Bibel, dieses Wort heißt eigentlich Parakaleo, Paraklet. Ermahnen heißt auch trösten. Und ermahnen bedeutet ebenso ermutigen. Also die Sache nicht nur ansprechen, sondern ermutigen. Ihr seht, eigentlich wisst ihr es ja. Aber jetzt lasst es uns gemeinsam anschauen. Wir sind im Unglück. Hören wir, Nehemia sagt nicht, ihr seid im Unglück. Ich lebe ja in Susa. Wir. Er macht sich ganz eins. Kommt, lasst uns bauen. Nehemia vertraut seinem Gott und deshalb hat er Hoffnung für Jerusalem. Hoffnung für zerbrochene Mauern. Hoffnung für Schutt und Trümmer. Unser Nehemia, unser Herr Jesus, ermutigt uns auch zu glauben und zu hoffen. Und er sagt uns auch, lass es nicht einfach nur laufen in deiner Familie, in eurer Gemeinde, in deinem eigenen Leben. Nimm es nicht einfach nur hin, auf. Lasst uns bauen. Und er macht sich mit uns eins. Damit der Gott Israels nicht weiter verspottet wird. Damit Jesus bei euch wieder gesehen wird. Kommt, lasst uns bauen. Denn die Hand Gottes war gnädig über mir. So kann Nehemia den Leuten erzählen, was er mit Gott erlebt hat bis hierher. Und das ermutigt zu sagen, jawohl, jetzt wollen wir es auch anpacken. Gott hat doch bis hierher geholfen. Das ist auch eine gute Ferienaufgabe, mal zu überlegen, wie hat Gott denn bis hierher geholfen? Wie hat er mich bis hierher, uns bis hierher durchgebracht? Und so kommt es zu einer ansteckenden Ermutigung. Als Ermutigte schließen sich die Juden zusammen. Gemeinsam wollen sie den Mauerbau nun anpacken. Ermutiger prägen die Atmosphäre. Entmutiger auch. Erwarte Großes von Gott und dann wage Großes mit Gott. Das tut Nehemia und er ermutigt die anderen dazu auch. Erwarte Großes von Gott und wage Großes mit Gott. Zwischendrin gibt es jetzt nochmal zwei Strophen von diesem alten Lied. Stark ist meines Jesu Hand. Die Hand Gottes war gnädig über mir. Stark ist meines Jesu Hand. Wenn Sie singen wollen, dann einfach wieder mit Maske und sonst auch mit Summen. Nehemia sieht auf zum Allerhöchsten. Unsere letzten beiden Verse heute Morgen, Vers 19 und 20. Als aber Sanballat, der Horoniter, und Tobia, der ammonitische Knecht, und Geshem, der Araber, hörten, verspotteten und verhöhnten sie uns und sprachen: Was ist das, was ihr da macht? Wollt ihr von dem König abfallen? Hochverrat? Da antwortete ich ihnen: Der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen, denn wir, seine Knechte, haben uns aufgemacht. Wir sind nicht sitzen geblieben. Wir haben nicht resigniert. Wir haben uns aufgemacht und bauen wieder auf. Für euch gibt es keinen Anteil, kein Anrecht noch Gedenken in Jerusalem. Israel baut und es werden noch mehr Feinde. Sanballat und Tobia kennen wir schon. Jetzt kommt noch Geshem, der Araber, dazu. Na, irgendwo war hier doch mal ein. Na. Also der kommt auf jeden Fall aus Idumea, das sehen Sie da ganz im Süden. Jetzt sind die Feinde im Grunde schon von drei Seiten. Im Norden Sanballat, im Osten Tobia, im Süden Geshem. Sie sind ärgerlich, weil Nehemia so wenig kooperativ ist. Sie spotten, wörtlich übersetzt, sie äffen nach. Sie verleumden. Das ist das, was Jesus später auch erlebt. Falsche Unterstellungen und Verleumdungen in Lukas 23, Vers 2. Bei seiner Verurteilung vor Pilatus heißt es: Wir haben gefunden, dass dieser unser Volk aufhetzt und verbietet, dem Kaiser Steuern zu geben und spricht, er sei Christus, ein König. Verleumdung, bösartige Unterstellungen. Ihr seid ja wohl homophob, unbarmherzig, gesetzlich eng. Was können wir von Nehemia lernen in solch einer Situation? Sei auf Spott gefasst. Das kann in der Schule passieren, wenn ein gläubiger Schüler Stellung bezieht. Das kann am Arbeitsplatz passieren, in der Nachbarschaft. Sei auf Spott gefasst. Aber vielleicht haben Sie registriert, wie Nehemia reagiert. Er fängt nicht an zu diskutieren. Er rechtfertigt sich nicht. Er ignoriert die Feinde. Und stattdessen schaut er auf zum allerhöchsten Gott. Und er sagt: Unser Gott ist der Gott des Himmels. Unser Gott hat das ganze Weltall in der Hand. Und diese Welt. Und Jerusalem und uns. Er wird es uns gelingen lassen. In einer ganz tiefen Glaubenszuversicht sagt Nehemia: Unser Gott wird sein Werk vollenden. Deshalb kann ein zweiter Tipp heißen: Stelle zwischen dich und den Feind den Namen deines Gottes. Unser Gott wird es uns gelingen lassen. Und ein dritter Tipp: Nehemia sagt, wir sind seine Knechte. Wir gehören ihm. Er wird für uns sorgen. Nehemia macht keinerlei Kompromisse mit dem Feind. Und mit diesen Abschlussworten möchte ich dann nachher auch schließen oder jetzt dann gleich auch schließen. Er zieht eine deutliche Trennungslinie. Er sagt, der Feind hat keinen Anteil an uns. Lassen Sie uns das doch mitnehmen in diese neue Woche. Satan hat keinerlei Anteil an einem Menschen, der Jesus gehört. Ich gehöre vom Scheitel bis zur Sohle alleine Jesus. Mein ganzes Leben, jede Stunde meines Lebens gehört alleine Jesus. Der Feind hat keinen Anteil. Ich gehöre alleine Jesus. Und dann sagt Nehemia, der Feind hat auch kein Anrecht. Manchmal tut der Teufel nämlich so, als hätte er noch Rechte an unserem Leben. Der Teufel hat keinen Rechtsanspruch auf mein Leben. Ich lebe nicht mehr unter den Gesetzen seiner bösen Herrschaft, unter dem Gesetz der Sünde. Manchmal fühlt sich das doch so an, als müsste ich jetzt sündigen, als hätte der Teufel noch ein Recht zu sagen, das musst du, musst dich aber so falsch verhalten. Nein, ich muss es nicht, obwohl ich es leider noch kann. Aber ich muss es nicht mehr. Der Teufel hat keinen Rechtsanspruch Ich bin Himmelsbürger und unter dem Gesetz Jesu. Und das dritte und letzte, und es gibt kein Andenken an euch Feinde, kein Andenken in der Stadt Gottes. Jeder Gedanke, darf ich es mal so sagen, jeder Gedanke an den Teufel ist zu viel und tut ihm zu viel Ehre. Wir sind nicht zwangsverpflichtet. Nein, der Feind hat keinen Anteil, kein Anrecht, kein Andenken. Wir gehören Jesus. Was für eine unglaubliche Freiheit. Und deshalb, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Ich habe diese vier Überschriften von heute Morgen nochmal da stehen. Nehemia sieht sich vor, dann sieht er sich um und dann schaut er nach oben. Und er schaut auf zu dem allerhöchsten Gott. Wir beten. Herr Jesus, wir loben dich und wir danken dir, dass du der allerhöchste Gott bist, der Gott des Himmels, der Himmel und Erde erschaffen hat, der über allem steht. Und wir danken dir so sehr, dass du dir dein Werk nicht aus der Hand nehmen lässt, auch uns nicht. Du siehst, wo Schutt ist, auch bei uns ganz persönlich und in unserem Umfeld. Mach uns mutig zu bauen, auch diese Gebetsmauer zu bauen, immer und immer wieder neu. Wir möchten dich gerne auch bitten, für die, die Verantwortung tragen in unserer Gesellschaft, in unserem Land, in der Politik, in der Rechtsprechung und auch in der Wirtschaft. Bitte nimm du sie doch unter deine Leitung. Und die, die dich kennen, stärke und ermutige du selber, dass sie für deine Rechte und Ordnungen eintreten. Wir bitten dich auch für die, die heute im Elend und Leid sind. Wir bringen dir die Kranken, auch die, die wir kennen. Wir bringen dir die Sterbenden. Und wir bitten dich auch für die, die um deines Namens willen heute leiden. Und danke, dass wir heute gerade auch besonders für dein Volk Israel beten dürfen. Du kennst jeden Einzelnen, der dich als Messias erkannt hat. Bitte öffne doch vielen die Augen. Und denen, die dich schon kennen und lieben, schenke du Vollmacht in ihrem Zeugnis. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der unsere Gebete gerne hört. Und du hörst uns, wenn wir auch miteinander reden und sprechen, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Eine Strophe haben wir noch, seiner Hand entreißt mich nichts. Und dann laden wir gern auch zum Gottesdienst nächste Woche wieder ein. Da gibt es dann ganz viel Platz, weil wir keine Gäste im Haus haben. Also können alle Auswärtigen kommen und haben auch Platz. Dann bitten wir jetzt noch um den Segen. Wenn es geht, stehen Sie bitte dazu auf. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Einen gesegneten Sonntag und eine gute neue Woche.